Anzeigen gegen Jan Böhmermann, ein Urteil gegen Florian Schäuber und Attacken gegen den ORF. Wo endet die Meinungsfreiheit? Das diskutieren wir jetzt bei Pro und Contra. Guten Abend und herzlich willkommen. Das sind heute meine Gäste. Stefanie Greuß-Horowitz ist Programmdirektorin des ORF. Heinz-Christian Strache, früherer Bundesparteiobmann und Vizekanzler der FPÖ. Florian Klenk, Chefredakteur des Falter. Eva Schütz, Herausgeberin des Express. Und Klaus Oppitz, er ist Autor und politischer Kabarettist ab März mit dem neuen Stück Katzen im Rabenhof. Wo manche aktuell die Grenzen der Kunst- und Meinungsfreiheit erreicht sind, das hat Martin Krammer für Sie zusammengefasst.
Jan Böhmermann als Herbert-Kickl-Parodie. Immer wieder Nazi-Vergleiche und eine gewagte Schlusspointe.
Liebe Dreisat-ZuschauerInnen, bitte nicht vergessen, nicht immer die Nazi-Keule rausholen, sondern vielleicht einfach mal ein paar Nazis keulen. Tschüss, bis nächste Woche.
Es war dieser Gag am Ende einer ZDF-Neo-Magazin-Royalsendung zur FPÖ, der Jan Böhmermann mehrere Strafanzeigen eingebracht hat. Auch die FPÖ kann darüber gar nicht lachen. Herbert Kickl sieht darin sogar einen Aufruf zur Tötung von FPÖ-Politikern. Dabei attackiert der FPÖ-Chef im heurigen Superwahljahr selbst immer häufiger heimische Medien, insbesondere den ORF.
Diese Systemmedien, die sind ja ein Teil dieses Machtkartells. Weg mit der ORF-Haushaltsabgabe.
Jeden Abend sitzen da irgendwelche Waschreinen und waschechten Antidemokraten im Studio.
Am Wochenende legt der designierte FPÖ-Vertreter im ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler nach und bezeichnet den ORF als reine Propagandamaschinerie. Sind die wiederholten Angriffe der FPÖ auf den ORF eine Gefahr für seine Unabhängigkeit? Erlauben sich öffentlich-rechtliche Sendungen zu viel Meinung? Und wie weit darf Satire gehen?
Ich denke, dass das politisch angehaucht ist und dass der ORF gesponsert wird aus der einen oder anderen Quelle.
Solange es keinen anderen jetzt, sage ich mal, verletzt, ist das schon okay im Rahmen der Satire. Aber so übertreiben darf man halt nicht.
Dass Herr Kickl damit ein Problem hat, ist klar, weil es tut halt weh, wenn man den Finger in die Wunde legt.
Herr Strache, ich möchte das gleich aufgreifen, was der Letzte in dieser Meinungsumfrage gesagt hat. Reagiert die FPÖ deshalb so empfindlich auf die Nazi-Vergleiche von Jan Böhmermann, weil eben hier ein Finger in die Wunde gelegt wird?
Naja, zum einen, also ich glaube, das, was der Jan Böhmermann gemacht hat, ist wahrlich ein No-Go. Und wenn man permanent so inflationär mit dem Nazi-Begriff um sich schmeißt, nämlich, ich meine, da geht es um strukturierte Vergasung von Millionen von Menschen und Juden, ja, also das mörderischste Verbrecherregime der Menschheitsgeschichte, wo dann permanent solche inflationären Vergleiche fallen und jeder, der nicht grün ist oder hellrot ist, wird automatisch von Böhmermann als Nazi diffamiert und bezeichnet und dann kommt man noch mit so einem Sager daher, da kann man also nicht von Meinungsfreiheit reden, wenn man sagt, also man sollte dann vielleicht Nazis keulen, die er vorher diffamiert hat und dann noch den Begriff keulen verwendet, ist eindeutig bei Tieren angewendet wird, um Seuchen zu vermeiden und diese eben vorzeitig zu töten, dann kann man das natürlich als Tötungsaufruf verstehen, als Gewaltaufruf, als Verhetzung und so ist es auch gemeint. Und
ich glaube, da hört sich dann die Meinungsfreiheit auf. Gemeint, ja,
das ist besonders absurd und lächerlich, wenn er das dann mit dem Vergleich des Onanierens versucht zu entkräften. Also ich sage, es ist absurd. Aber ich glaube, die Meinungsfreiheit hört dort auf, wo es um einen Aufruf zur Gewalt oder auch zur Tötung geht. Und da gibt es einfach Grenzen und das muss man einfach definieren. Da gibt es auch ein Strafrecht, auch gesetzliche Grenzen und das muss man auch klar definieren.
Aufs Recht kommen wir gleich zu sprechen, Herr Hoppitz, aber ist ja auch eine Grenze des guten Geschmacks überschritten worden mit diesem Aufruf?
Ja, aber Satire muss jetzt nicht dringend geschmackvoll sein. Satire hat auch nicht den Anspruch, dass sie jetzt Ihnen oder mir gefällt. Also Satire ist überhaupt kein geschmacklicher Begriff. Was ich nur sehr interessant finde, das möchte ich schon noch anbringen, also es ging darum, Nazis keulen, das mindestens drei Bedeutungen hat das Wort, aber mal okay, außen vor. Also, dass der Herr Kickl dann sofort aufsteht und das versucht auf FPÖ und AfD anzuwenden. Also, Distanzierung schaut da schon irgendwie anders aus. Ich weiß nicht, warum er sich da offensichtlich persönlich angegriffen fühlt. Geschmacklich muss Satire nicht sein. Satire ist per Definition eine Spottdichtung. Das heißt, sie richtet sich gegen etwas, sie nimmt Dinge auf die Schaufel und sie ist tatsächlich, finde ich, auch irgendwo der vierten Macht im Staat zuzuordnen. Also ich verorte sie eigentlich direkt neben Journalismus. Also wenn jetzt irgendjemand auf Facebook schreibt, oder irgendjemand was unterstellt, oder ich sage jetzt, keine Ahnung, der Herr Strache hätte der Frau Schütz die Handtasche gestohlen, ist das eine komplette Unterstellung. Und wenn ich jetzt drunter schreibe, haha, Satire, macht es das nicht richtiger. Also es muss schon ein gewisses Tatsachensubstrat da sein, dann kann ich auch drüber spotten, aber Satire braucht eine gewisse Freiheit.
Braucht Satire diese Freiheit?
Ich glaube, die Freiheit hört da auf, wo es ins Strafrecht geht und ein Aufruf mit Keulen, also was ja schon ein Aufruf ist, eine bestimmte Volksgruppe zu töten, so kann man es zumindest verstehen. Da hat, glaube ich, die Satire ein Ende. Und jetzt kann man natürlich trefflich darüber diskutieren, ob das drei Bedeutungen hat. Aber Keulen verbindet man halt im normalen Sprachgebrauch einfach mit dem Töten einer Tiergruppe, eben wegen Seuchengefahr. Und ich glaube, da ist einfach die Grenze überschritten. Und Satire kann ja auch ein bisschen eine feinere Klinge haben. Also ich weiß nicht, ob es notwendig ist, dass man hier mit dieser Brachialgewalt, aber das macht halt Jan Böhmermann sehr gerne. Und damit ist er, glaube ich, auch bekannt geworden, ist ein bisschen seine Masche. Aber wahrscheinlich wäre schon mal Zeit, dass auch von Seiten des ZDF dazu Stellung genommen werden würde und dass man sagt, okay, das ist jetzt passiert. Ich glaube auch nicht, dass er deshalb keine Sendung mehr haben sollte, aber das ist jetzt mal einzuordnen und eigentlich wollen wir das im öffentlich-rechtlichen Fernsehen nicht haben.
Sie haben das öffentlich-rechtliche Fernsehen angesprochen, und wir haben ja die Programmdirektorin des österreichischen öffentlich-rechtlichen hier sitzen. Wäre die Sendung in der Form im ORF ausgestrahlt worden?
Das ist eine Frage, die man so insofern nicht beantworten kann, weil ich erstens dem ZDF nicht ausrichten möchte, hätten wir gemacht, war richtig oder falsch. Das ist die Entscheidung eines Senders, das ist die Entscheidung einer Redaktion. Ich würde mir umgekehrt auch aus Deutschland nicht sagen lassen wollen, was in unseren Satire-Sendungen geht und was nicht geht. Faktum ist, dass es in unseren Satire-Sendungen, und das sind wahrlich nicht wenige, über die vielen Jahrzehnte, die es den ORF gibt, keine Verurteilungen wegen irgendwelcher Dinge, die da strafrechtlich relevant gewesen wären oder sonst wie gibt. So gesehen, finde ich, machen wir im ORF schon unseren Job ganz gut. Das zu erfüllen, was Satire erfüllen muss, das will schon an die Grenze gehen. Und wo diese Grenze da ist, muss man individuell vielleicht auch jedes Mal ausverhandeln. Aber dass wir die Menschenwürde an oberster Stelle sehen, das sieht man einfach daran, dass wir rechtlich überhaupt keine Probleme mit unseren Sendungen haben.
Herr Klenk, gibt es hier rechtliche Konsequenzen? Gehen Sie davon aus, dass die Aussage von Jan Böhmermann eben diese rechtliche Grenze auch überschritten?
Nein, ich fand den Witz jetzt nicht wahnsinnig lustig, aber er hat natürlich eine satirische Erhöhung, weil er natürlich sagt, anstatt die Nazi-Keule anzuwenden, tut es lieber Nazis keulen, aber er sagt ja nicht, tut es FPÖler keulen. Und dadurch, dass sich sozusagen Kickl angesprochen gefühlt hat, ist dieser satirische Witz sozusagen aufgegangen, weil er gesagt hat, ich habe euch ja gerade nicht Nazis genannt, sondern ich habe gesagt, tut es die Nazis keulen. Und sage ich mal, wenn man Adolf Hitler keult, dagegen wird ja niemand was einzuwenden haben. So, das ist der satirische Schmäh, den er versucht hat und der ja sozusagen insgeheim funktioniert hat, weil sich auf einmal Leute angesprochen haben vom Begriff Nazi. So. Jetzt muss man das Ganze betrachten, nehmen wir doch mal Herrn Kickl im Bierzelt. Wenn er sagt, wie beim letzten Nationalratswahlkampf, der politische Gegner braucht einen Schlag gegen das Hosentürl, dann ist das ja auch nicht gerade die feine Art. Ja? Oder wenn er sagt, er will dem Bundespräsident den Schädel gerade richten, wörtlich, der alten Mumie, dann zeigt er ja auch sozusagen eine körperliche Übergriffigkeit. So. Und jetzt soll jemand, der im Bierzelt diese Sprache verwendet, der brachial redet. Ich kann mich erinnern an den alten Cartoon, wo irgendwie auf einen Mohammed geschossen worden ist. Sie erinnern sich vielleicht, wo es eine riesige Aufregung gegeben hat im FPÖ-Wahlkampf mit der Burenwurst. Mhm. Also wo auch gespielt wird sozusagen mit Gewaltbildern. Also sollte eine Partei, die das sozusagen im Programm hat, nicht wehleidig sein, wenn er Böhmermann sozusagen so einen Gag macht. Ja.
Also ich fand ihn jetzt nicht mit zweierlei Maß.
Ich finde ihn jetzt nicht wahnsinnig lustig. Ich muss ein bisschen was vielleicht auch korrigieren. Natürlich war in der Sendung ja vorher eindeutig sichtbar, dass der Herr Böhmermann den Vergleich ja selbst gestellt hat. Ne? Nämlich FPÖ und Kickl in Richtung Nazi-Vergleich zu stellen. Und dann ist klar, wenn er dann am Ende so einen Gag am Ende sozusagen drauflegt, wer gemeint war.
Das ist richtig, aber umgekehrt in den Satire-Videos der Freiheitlichen Jugend, wo sich die Freiheitliche Jugend so Hitler-Frisuren macht und sich vor den Führerbalkon stellt mit Fackeln und sagt, es ist die Zeit wieder reif und dann auch noch Bücher auflegt von rechtsextremistischen Propagandisten. Ich nehme an, dass das nur ein Satire-Video ist und dass die FPÖ-Jugend sozusagen auch nur einen Spaß macht. Also wenn man solche Videos macht und der Kickl dann sagt, diese Videos findet er super, dann muss ich damit rechnen, verarscht zu werden. Und dann muss ich mich dem Spott der Hofnarren aussetzen.
Also ich glaube, Satire hat ja viel, viel Raum, viel, viel Platz und natürlich viel Freiheit für Satire. Da brauchen wir gar nicht diskutieren. Aber es gibt irgendwo eine Grenze. Und ich glaube, die Grenze hört dort auf, wo es wirklich um einen Tötungsaufruf geht, wirklich um einen Gewaltaufruf geht, um im wahrsten Sinne des Wortes Verhetzung. Da hat er in die Kloake hineingegriffen, der Herr Böhmermann. Das ist etwas, wo ich sage, also den kannst du nüchtern teilweise gar nicht aushalten oder sein. So geht es ja auch vielen Bürgern und das im öffentlich-rechtlichen Sender. Ich glaube, bei einer Gage von 650.000 Euro im Jahr, die er hat. Und da sind viele zu Recht empört. Da gibt es ja auch jetzt mehrere Strafanzeigen. Und dann wird man sehen, ja, wie das am Ende dann beurteilt wird.
Also ich kenne die Buchhaltung des Herrn Böhmermann nicht. Interessiert mich auch nicht besonders. Was aber natürlich hier auch schlagend wird, ist das Umfeld. Also erstens, es ist dezidiert eine Satire-Sendung. Also bei der Freiheitlichen Jugend müssen wir ein paar Mal hinschauen, kann man dann vielleicht auch so identifizieren. Und es ist ein klassisches Böhmermann-Stilmittel. Also der Mann hat etwas, was er gerne macht. Er lässt gerne Sachen in der Luft hängen und dann schaut er mal zu, wie die Leute reagieren und das trifft dann meistens. Also das ist irgendwie ein bisschen Satire ums Eck, muss ich sagen. Und wenn ich Böhmermann sehe, muss ich damit rechnen. Insofern halte ich das tatsächlich, ich bin jetzt kein Anwalt, um Gottes Willen, das ist meine persönliche Meinung, nicht für strafrechtlich relevant, weil es in diesem Format tatsächlich auch irgendwo gelernt ist. Wenn ich das regelmäßig sehe, dann kenne ich solche Aussagen, dann weiß ich auch, dass das brachial ist. Ich hätte es wahrscheinlich so nett geschrieben, aber ich bin nicht Jan Böhmermann.
Ich möchte eine kurze Nachfrage an Herrn Strache, gleich, Herr Klenk, weil Sie gesagt haben, es gab viele Strafanzeigen. Es ist nicht bekannt, dass die FPÖ rechtliche Schritte unternommen hätte. Können Sie erklären, warum? Oder können Sie sich erklären,
ich bin nicht
warum?
Der Vertreter der FPÖ heute hier. Ich weiß, dass ein FDP-Politiker, der Herr Lutte, Marcel Lutte, glaube ich, Anzeige gemacht hat und andere Persönlichkeiten in Deutschland. FDP ist, glaube ich, auch nicht eine Partnerschaftspartei zur Freiheitlichen Partei Österreichs, wie wir wissen, sondern sogar Teil der deutschen Bundesregierung. Also die werden schon ihre Gründe haben.
Ich finde es eigentlich immer bemerkenswert, also wenn man dem Heinz-Christian Strache etwas attestieren kann, ist ja, dass er einen gewissen Schmäh gehabt hat. Wenn man ihn sozusagen gerollt hat, dann hat er mitgelacht. Das hat ja der Kickl überhaupt nicht. Kickl ist ja komplett humorbefreit. Ja. Das sieht man auch im Umgang, wenn sie jetzt diese Willkommen in Österreich, den Clean sehen, ja, der dann mit dem Schwitzkasten ausgezahlt wird und wie er darauf reagiert. Und diese Humorlosigkeit, die ist natürlich eine Form von Angstbeißerei, die ist eine Form von Aggression. Ja, und das ist das, was mich so ein bisschen bedrückt, dass der Politiker, der gerade im Bierzelt auftrat wie kein anderer, der sich verbündet mit Politikern, die wirklich Gewaltsprachen verwenden, dann sozusagen auf eine Satire-Sendung wehleidig reagiert. Ja? Und das ist das, was mich sozusagen stört im Diskurs. Wenn ich mich in die öffentliche Arena stelle und austeile im Bierzelt und sozusagen derben Witz nach dem anderen mache, dann darf ich nicht beleidigt sein, wenn die Satire sozusagen zurückschlägt. Sondern
ist das ein Argument, muss ich halt mitlachen, dass ja? Sie gelten lassen, dass jemand, der austeilt, eben auch einstecken können muss?
Man muss stark unterscheiden, wo wer hier austeilt. Der eine teilt aus in einem öffentlich-rechtlichen Sender und der andere teilt aus bei einer Parteiveranstaltung im Bierzelt. Und das sind schon ist ein großer Unterschied, ob ich auch als öffentlich-rechtlicher Sender dem eine Plattform zur Verfügung stelle oder ob ich als Herbert Kickl im Bierzelt bin und dort von meinen Parteianhängern spreche. Aber was Sie machen, ist ja ganz, ganz, ganz interessant, also Herbert Kickl eigentlich permanent auch persönlich anzugreifen. Verstehe ich aus Ihrer Sicht sehr, weil Sie ihn nicht mögen, ich auch nicht unbedingt. Aber ich glaube, dass das, was hier von den Journalisten permanent getan wird, auch ein bisschen dazu geführt hat, dass Herbert Kickl jetzt bei 30% ist, weil man ihn als Person permanent so ein bisschen runtermacht. Er sich dadurch relativ gut in eine Opferrolle stellen kann. Und das Ergebnis sind halt Umfragen, die relativ konstant eine FPÖ als Nummer eins sieht, was eigentlich wahrscheinlich genau das Gegenteil ist von dem, was Sie beabsichtigen.
Also Entschuldigung, dass ich da kurz einhake. Das kann man natürlich auch.
Steile These, ne?
Aber ja, es ist eine steile These, weil man kann das natürlich auch umgekehrt sehen. Also man kann natürlich auch vermuten, dass die Freiheitliche Partei und speziell der Herr Kickl nichts auslässt, um politische Gegner zu framen oder Menschen als politische Gegner zu definieren. Da geht es natürlich ganz, ganz stark um Feindbilder und das hat die Freiheitliche Partei natürlich immer schon gemacht und Leute zu haben und sagen, schaut, die sind gegen uns, das ist in der DNA dieser Partei.
Auf die Breite dieser Definition von Feindbildern möchte ich später noch zu sprechen kommen. Ich möchte noch mal kurz zum Satireprogramm zurückkommen. Jetzt abgesehen von diesem Einzelfall, den Sie jetzt nicht kommentieren wollen, darf ein Satireprogramm eine politische Schlagseite haben, wie es jetzt eben bei Böhmermann der Fall ist, aber wie gesagt exemplarisch jetzt, der sich eben jetzt gegen AfD und FPÖ einschießt, auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Die Definition von Satire bedeutet ja, dass es nicht dem Objektivitätsgesetz unterliegt. Das mag man jetzt richtig oder falsch finden, aber dass die Satire eine Kunstform ist, die wir gerade in Österreich mit unserer satirischen Tradition sehr schätzen, darauf, glaube ich, können wir uns schon einigen. Bei uns, ich kann nur für den ORF sprechen, das ist mir insofern wichtig, weil es nicht den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt. Es gibt in Österreich einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das ist der ORF, für den spreche ich und es hilft uns in keiner Diskussion weiter, wenn wir uns da jetzt alle in einen Topf werfen lassen. Bei uns ist es ganz klar so im ORF, dass wir keine Schlagseite haben, auch in den Satire-Sendungen nicht. Salopp könnte man sagen, da muss alle gleichermaßen erwischen und das in einer gewissen Ausgewogenheit. Und wenn man unsere Sendungen regelmäßig schaut, dann wird man merken, dass tatsächlich, gerade wenn es um politische Vertreter geht, da durchaus alle Farben zum Zug kommen.
Frau Schütz, sehen Sie diese Ausgewogenheit? Sie haben jetzt kurz reagiert.
Ich glaube, dass viele Menschen den Eindruck haben, dass es nicht ganz ausgewogen ist. Müsste ich das jetzt mal statistisch anschauen, ob das korrekt ist. Ich stehe natürlich zu, dass Sie eine gewisse Ausgewogenheit möchten. Manchmal hat man den Eindruck, dass es nicht ganz so passiert. Aber die Frage, die dahinter steht, ist vielleicht, wie viel politische Satire, egal in welche Richtung sie geht, ist in einem öffentlich-rechtlichen Fernsehen überhaupt sinnvoll. Wenn ich mir das anschauen will, kann ich mir das auf YouTube anschauen. Ich kann in den Rabenhof gehen. Ich kann überall hingehen, wo ich das möchte. Aber ob das überhaupt, und das jetzt ohne das in einer politischen Sichtweise oder parteipolitischen Sichtweise zu sehen, macht es Sinn, dass ein öffentlich-rechtlicher Sender überhaupt Satire, die per Definition ja eigentlich schon politisch sein muss, sein soll und auch gerechtfertigterweise ist, überhaupt diesem Raum einräumt. Das, glaube ich, ist was man diskutieren
langsam
kann.
Ich komme mir langsam vor wie irgendein, weiß nicht, wie im Iran oder so. Ja. Natürlich, Satire ist eine Kunstform, das ist eine Spottform, das ist Kunst.
Ja, ja, aber auch im Öffentlich-Rechtlichen einen Platz hat.
Ganz kurz noch, Frau Kreuzhörer, weil Sie angesprochen war als ORF, warum es dort so viel Platz
gibt. Nur die Antwort darauf, wenn man sich anschaut, wo es tatsächlich Satire-Formate gibt, dann sind das oft öffentlich-rechtliche Sender und Anstalten, weil das auch eine Freiheit braucht, eine Unabhängigkeit braucht. Und der ORF und Öffentlich-Rechtliche sind unabhängig und darum sind sie in der Lage, frei nicht nur Kulturformate zu machen, die vielleicht privatwirtschaftlich organisierte Sender nicht machen, sondern auch Satireformate frei von Zurufen zu machen.
Aber natürlich sich dann auch immer auf der anderen Seite dem Vorwurf auszusetzen, weil das eben sehr politisch ist, dass man politisch nicht unabhängig ist und eben keine Äquidistanz zu allen Parteien hat. Das ist einfach ein Vorwurf, der dann, ja, egal aus welcher Richtung, es ist, glaube ich, wirklich kann aus jeder parteipolitischen Richtung kommen, dann einfach folgen wird.
Also ich bin ein bisschen für diese Sendung ins Archiv gegangen. Ja. Als der ORF Kottan ermittelt erfunden hat, hat sich die Wiener Polizei furchtbar aufgeregt und hat gesagt, das wollen wir nicht, das ist also gegen die guten Sitten, wie kann man die Exekutive nur so verspotten? Also ein Riesenskandal, als die BBC Spitting Image, ich weiß nicht, die Boomer unter uns werden das noch kennen, ja, wo die Queen verspottet wurde, Wahnsinn, wie kann man die Queen verspotten? Die Leute haben es geliebt. Die Satire ist eine Form der Katharsis. Ja. Wir müssen den ganzen Tag diese Dinge aushalten, von den Russen im Kurzprozess bis zum Ibiza-Video, vom, ich weiß nicht, dem Herrn Kickl im Bierzelt bis zum you name it. Und das ist eine Form, wie sich die Gesellschaft sozusagen befreien kann von einer Ernsthaftigkeit. Das ist so, wie wenn man im Villacher Fasching sitzt und jemand sitzt dann unten und sagt, der hat aber jetzt einen bösen Witz über mich gemacht und das ist politisch, ist das ja so gar nicht unabhängig und das hat der ORF jetzt gesendet, weil der macht sich lustig über den Politiker. Gönnen wir uns doch diese Freiheit in einer liberalen Demokratie auch über Politiker zu spotten, ohne gleich zu sagen, der ORF ist politisch.
Aber wie es den Kottan ermittelt, und das sind ja lustige Folgen, die schaut man sich an und das ist halt 30 Jahre alt und auch Spitting Image, glaube ich, hat schon, ist schon schon 20 Jahre alt. Damals gab es halt auch keine anderen Quellen als das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Heute haben Sie YouTube, ja, Sie haben soziale Medien, ja. Sie haben so viel mehr Möglichkeiten, sich etwas anzusehen und auch so viel mehr Möglichkeiten, Inhalte zu transportieren, dass man sich, glaube ich, die Frage, und ich möchte das völlig offen lassen, ich habe jetzt auch noch keine endgültige Meinung dazu, ist das jetzt im Öffentlich-Rechtlichen, wo so eine starke politische Seite, egal in welche Richtung das geht, dabei ist, macht das noch Sinn, wenn ich heute so viele Möglichkeiten habe, Inhalte zu verbreiten? Leute können sich das auf hunderten Kanälen
anschauen. Der Satire-Sender Express reicht halt nicht, dann brauchen wir auch ein bisschen ORF. Ne?
Ganz nur Richard Schmidt. Ich habe gewusst, dass das kommt und ich nehme auch das mit Humor, den Humor habe ich ja mittlerweile mit Ihnen gut gelernt.
Ich habe Best of Böse sogar nachgemacht. Ne? Wir sind ja ganz geehrt.
Der schale Beigeschmack bei Böhmermann und dem öffentlich-rechtlichen Sender dort. Noch einmal festhalten, Satire ist gut, Satire ist wichtig und Überspitzung ist wichtig und die Freiheit für Satire ist wichtig. Aber natürlich gibt es irgendwo Grenzen, wenn es dann um die Menschenwürde geht, wenn es um Gewalt und Tötungsaufrufe geht. Und ich glaube, da sollten wir uns eigentlich einig sein. Und da vermittelt schon der Böhmermann halt eine Staatskünstlerrolle quasi, der ausschließlich dort gegen die Opposition diese Form der überspitzten Satire auf Steuerzahlerkosten oder auf Kosten der ZDF-Zahler vornimmt. Ja. Und das macht also nicht nur einen sehr einseitigen Eindruck, sondern dann eben auch in dieser Form, wo ich sage, das war geschmacklos bis zum Geld nicht mehr, da ist wirklich eine Grenze überschritten worden und da verstehe ich die Aufregung.
Kurze Frage an Herrn Opitz noch. Trägt Satire in der Form auch dazu bei, die Gesellschaft weiter zu spalten, die Fronten weiter zu verhärten? Ist das ein Vorwurf, den sich Herrn Böhmermann gefallen lassen muss mit so einem Programm?
Also das würde ich absolut so nicht sehen. Ich würde auch, also wenn Sie keine definitive Meinung dazu haben, ob Satire im Öffentlich-Rechtlichen sein soll, sein muss, sein darf, also ich habe eine definitive dazu, eindeutig ja. Und ich kenne das ja aus dem Kabarett. Also wenn du einen Witz machst, es fühlen sich immer, wenn er gut war, die am Schlips getreten, die gemeint waren und alle ignorieren komplett, dass es die anderen auch erwischt. Und genauso ist es mit Satire im Öffentlich-Rechtlichen. Und meine große Frage wäre aber, wenn ich Ihrer These mal kurz folge und sage, okay, wir verbannen Satire aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Wo hören wir dann auf? Hören wir dann bei der Kulturberichterstattung auf und sagen, okay, es darf aber darüber berichtet werden? Oder haben wir dann irgendwann einmal nur mehr harmlose Blasmusik und das war's? Weil wenn wir in der Kultur über ein Kabarettprogramm berichten, ist es dann auch schon wieder problematisch, weil irgendjemand einen politischen Witz machen könnte. Also das ist ganz problematisch, was Sie da sagen.
Du brauchst die Künstler und du brauchst die Satiriker, ja, du brauchst die Schriftsteller und die Gesellschaft weiter. Aber nehmen wir Heldenplatz, hier nur ein Beispiel. Heldenplatz hat die Gesellschaft gespaltet damals. Der Herr Strache ist am Balkon gestanden und hat so Buh runtergerufen, kann man sich auf YouTube anschauen. Hätten sie heute wahrscheinlich nicht mehr machen, hätten sie denken, ja, ist ein interessantes Stück. So. Die Zeit verändert sich und die Künstler sind immer die, die sozusagen eins drübersetzen, eins draufsetzen. Und wenn wir jetzt anfangen, da eine Geschmackspolizei zu machen, ja, eine Sittenpolizei. Geht der Witz jetzt noch?
Aber Sie unterstellen mir jetzt,
weil das steuerfinanziert
ist. Thema ein bisschen
wir haben Ihre These zu Ende gedacht.
Sie unterstellen mir jetzt beim Zu-Ende-Denken meine These ja eine Art von Zensurierung, die ich überhaupt nicht angesprochen habe. Aber ich glaube, was man schon diskutieren kann und jetzt gerade mit dem ORF, der jetzt nicht ganz unumstritten ist, wir haben dieses Urteil vom VfGH bekommen und so weiter, muss man sich schon fragen, wie viel politische Schlagrichtung ist beinhaltet im öffentlich-rechtlichen Auftrag des ORFs. Und ich glaube, das ist was, wenn man jetzt sich überlegt, was mit dem ORF passiert ist in der letzten Zeit, was man schon breit diskutieren können muss, wenn man sagt, okay, dem ORF wird immer vorgeworfen, dass er in die eine oder in die andere Richtung politisch ist. Und da, glaube ich, kann man schon diskutieren, wie viel von diesen Themen hat der ORF im öffentlich-rechtlichen Auftrag mitzunehmen.
Ich möchte die Diskussion ein bisschen hinten anstellen. Ich möchte jetzt noch
also keine Zensurierung, das wollte ich damit noch nur sagen.
Ein Urteil, das im Zusammenhang mit einem Kommentar von Florian Schäuber jetzt gefällt wurde. Er schreibt im Zusammenhang mit den Ermittlungen rund um das Ibiza-Video von rätselhafter Untätigkeit und Folgen schwerer Arbeitsverweigerung. Und der Ermittlungsleiter Andreas Holzer hat Anzeige eingebracht wegen Übernachrede, hat geklagt und ist jetzt, und Florian Schäuber ist jetzt nicht rechtskräftig verurteilt worden. Frau Schütz, ist es gerechtfertigt, dass diese Zuspitzung verurteilt wird, obwohl sie doch eigentlich satirisch gemeint war?
Ich glaube, das Oberlandesgericht hat in seinem Urteil ausgeführt, soweit mir das jetzt bekannt ist, dass eben dieser satirische Zusammenhang nicht sichtbar war und dass es offenbar gewirkt hat wie ein Faktum. Also da müsste man sich diese Kolumne noch einmal ganz, ganz genau anschauen, wie er das formuliert hat. Also prinzipiell war es eben nicht als Satire erkenntlich und das ist auch die Kritik des OLG daran.
Das OLG geht weiter. Ich habe mir das Urteil ganz genau angeschaut. Ich stelle jetzt mal kurz, ich bin befreundet mit dem Florian Schäuble, ich trete mit ihm auch auf. Also ich bin befangen, wenn ich jetzt spreche. Aber was hat der Florian Schäuble gemacht? Der hat gesagt, der Hessenthaler soll ein Denkmal bekommen, weil sonst hätten wir Herrn Kickl als Innenminister und Frau Kneißl noch als Außenministerin und die Frau Hartinger klein in der Corona-Krise gehabt und dann nicht nur der Hessenthaler so ein Denkmal bekommen, sondern auch der BKA-Chef Holzer, weil er aufgrund seiner rätselhaften Untätigkeit und seiner folgenschweren Arbeitsverweigerung Hinweise nicht angenommen hat, die zu einem Verfahren gegen sie hätten führen können oder einer Person. Und das Gericht hat aus der rätselhaften Untätigkeit gesagt, das ist zu verstehen als eine absichtliche Untätigkeit. Und eine absichtliche Untätigkeit ist eine wissentliche Untätigkeit und daher ist es ein Amtsmissbrauch. Und daher muss der Florian Schäuble beweisen, dass der Herr Holz einen Amtsmissbrauch begangen hat. Das öffnet, und dazu gesagt, und der Kabarettist muss seine Worte mit Bedacht wählen, also so Zeigefinger. Das Gericht hat die Worte vom Schäuble sozusagen zu seinen Lasten so überinterpretiert, dass ihm der Wahrheitsbeweis für eine spitze Bemerkung nicht gelungen ist. Das öffnet der Justizwillkür die Türe, erstens. Zweitens zeigt es, dass der Herr Holzer ein unglaublich beleidigte Leberwurst ist, ein Leberwürsterl, dass diese Kritik an der Behörde, nicht an ihn als Person, sondern diese Kritik an dieser Ermittlungsfaulheit so ernst nimmt, dass er sagt, ich will nicht nur, dass im Standard eine Gegendarstellung steht, das haben wir auch schon einmal gehabt, da sagen sie, ich möchte eine Gegendarstellung, okay, sondern er möchte eine Entschädigung haben und er möchte, dass der Florian Schäuble bestraft wird. Der Schäuble kriegt 7.000 Euro Geldstrafe und er sagt, das ist mir zu wenig und er macht noch eine Strafberufung. Und das ist eine Geste eines BKA-Chefs, eines Bundeskriminalamtschefs, die uns Sorge machen sollte, weil ich muss ehrlich sagen, so ein Heferl, Bundeskriminalamtschef, der so ein Heferl ist, wie agiert er im Kampf gegen die organisierte Kriminalität, wenn er schon sich so einen Satiriker so bedroht fühlt?
Also bei aller Wertschätzung, ja. Da geht es ja auch um andere Vorwürfe und die haben natürlich in Richtung eines Vorwurfs in Richtung Amtsmissbrauch gedeutet. Das war also, ich zitiere, unvollständige Aktenvermerke hätte der Herr Holzer zu verantworten oder folgenschwere Arbeitsverweigerung. Ja, also das sind ja ganz klar definierbare Begrifflichkeiten eines Amtsmissbrauchs, wo das Gericht auch die Wertung getroffen hat, das hat nichts mit Satire zu tun. Und dass sich dann ein BKA-Chef, der, ich meine, im Kampf gegen Kriminalität viele erfolgreiche Schlachten gewonnen hat, natürlich dann zu Recht verärgert ist und nicht wehleidig ist und sagt, das lasse ich nicht auf mir sitzen, ist doch klar. Und umgekehrt wird einmal noch nicht rechtskräftig der Herr Schäuble verurteilt, aber man macht sich dann lustig über jemanden, der 10 Verfahren wie ich in 4,5 Jahren durchleiden musste mit Hunderttausenden Euro Anwaltskosten, die er nicht ersetzt bekommt. Na, da ist das dann...
Das haben Sie aber, glaube ich, nicht aufgrund einer satirischen Äußerung.
Erstens habe ich mich nicht lustig gemacht, sondern ich habe geschrieben, dass man Ihre Anwaltskosten ersetzen soll. Und zweitens hat der Herr Schäuble gerade nicht einen Amtsmissbrauch vorgeworfen, sondern er hat gesagt, es ist eine rätselhafte Untätigkeit. Er hat gesagt, es ist rätselhaft. Er ist von der Richterin, ich war im Prozess gefragt worden, warum ist der Herr Dings untätig? Und er hat gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum er untätig ist. Daraufhin sagt die Richterin, naja, was soll er denn tun, wenn er einen Zeugen genannt bekommt? Woraufhin der Schäuble sagt, naja, hinfahren zum Zeugen, den fragen und den einvernehmen. Dann sagt die Richterin, ja, wie stellen Sie sich das vor? Sagt er, naja, genau so, wie ich es gesagt habe. Diese ganze Veranstaltung war ein Kabarett. Und der Daniel Kehlmann, der
berühmteste... Das Problem ist, der Mirvergleich hat ja keinen Zeugen genannt. Das wissen Sie laut Akt. Ne? Der hat ja gefragt, würden Sie bereit sein, dem ein Geld zu zahlen, wenn ich ihn nenne?
Gut, ne? Das geht mir jetzt zu sehr in die Diskussion und in diesen Fall und in dieses Urteil rein. Ich möchte es noch ein bisschen abkürzen. Ich möchte kurz die Reaktion von Florian Schäuble auf dieses Urteil zeigen. Bitte.
Die Konsequenz wäre, dass es in Österreich tatsächlich schwieriger, sehr viel schwieriger wird, Kritik zu üben an Politikern, an Spitzenbeamten etc. etc.
Frau Geusel, und da würde ich Sie gerne fragen, ist das ein Urteil, das künftige Kritik an Politikern und Spitzenbeamten schwieriger macht?
Aus meiner Sicht ist das nicht so. Das Gute ist, dass wir in einem Rechtsstaat leben, auch wenn es manchmal mühsam ist, ja, seine Sicht auch durchzusetzen. Aber es gibt klare Regeln. Und wenn unsere Gerichte entscheiden, dass eine Regel gebrochen ist, dann kann man dagegen vorgehen. Das liegt alles am Tisch. Gefahrvoll wäre es, wenn wir wirklich eine Fülle an Vorfällen hätten. Ich sehe die Fülle an Vorfällen allerdings nicht. Ich zumindest nicht.
Naja, ich bin...
Herr Oppitz hat sich meine gleich erklärt.
Unterschreibe ich. Ich sage nur, also ein bisschen Obacht, weil was bei uns momentan schon sehr stark in Mode kommt und das ist juristisch auch in Österreich nicht abgesichert, ist die Slap-Klage. Das heißt, es gibt halt immer mehr Gelegenheiten, wo Menschen, die sich auf den Schlips getreten fühlen oder vielleicht auch eine politische Agenda haben, das können auch Organisationen sein, zum Beispiel NGOs, Journalisten, Satiriker einfach gleich einmal klagen und vollkommen wurscht, ob diese Klage irgendwie Erfolg haben kann. Slap-Klage definiert sich dann folgendermaßen, dass eine große Entität eine finanziell kleine Entität klagt. Nur der Kleine muss halt dann auch seine Prozesskosten bestreiten können. Der braucht einen Anwalt, der muss das alles zahlen. Und das ist natürlich ein Mittel, Menschen mundtot zu machen.
Ich möchte gerne hinter die Kulissen blicken lassen. Wir haben irgendwann einmal geschrieben, dass der Herr Rieberich behauptet hat, der Herr Strache hätte von irgendeinem Schamanen ein Eigenurin-Amulett bekommen. Und wir haben den Herrn Strache damit nicht konfrontiert und haben das geschrieben. Und der Herr Strache hat eine Gegendarstellung gemacht. Und ich weiß nicht, ob wir telefoniert haben oder gechattet oder nicht. Und ich habe gesagt, okay, wir haben einen Fehler gemacht, wir haben Sie nicht dazu befragt. Ich biete ein Mittagessen an in einem ordentlichen Lokal, wir drucken diese Gegendarstellung und der Herr Strache sagt, das ist in Ordnung. So, so macht man sich das aus, auf einer öffentlichen Arena. Das ist ritterlich. Ja? Er hat was eingesteckt und ich habe dann sozusagen was zahlen müssen. Aber er wäre nicht auf die Idee gekommen, mich privatrechtlich anzuklagen, mich bestrafen zu lassen, mich jetzt im Gericht zu sondern
also, ich muss eine kurze, Sie können gleich,
es ist ja nicht immer möglich, so einen Vergleich außergerichtlich zustande zu bringen. Und natürlich bleibt einem ohne Vergleich gar nichts anderes über, als das dann einzuklagen, weil das kann man nicht auf sich sitzen
lassen. Ob die Klagen notwendig sind, erklären, wir müssen eine kurze Pause machen. Sie können es gleich ausführen, Sie können gleich noch darauf reagieren, ob hier Klagen angebracht ist oder nicht. Wir machen nur eine kurze Unterbrechung und schauen uns dann auch noch an, wie es um die Angriffe der FPÖ auf die Medien generell steht und welche Konsequenzen dazu erwarten sind. Wir sind gleich für Sie zurück. Willkommen zurück bei Pro und Contra, heute zum Thema, wo endet die Meinungsfreiheit? Und wir waren stehen geblieben bei dem Urteil gegen Florian Schäuber, das noch nicht rechtskräftig ist. Er wurde verurteilt wegen übler Nachrede. Herr Klenk hat gemeint, man muss bei solchen Fällen nicht unbedingt klagen, man kann sich das anders ausmachen und wollte noch etwas ausführen.
Bitte. Ich wollte noch ein Beispiel bringen. Es gab irgendwann einmal den Vorwurf der FPÖ gegen den Bundespräsident Van der Bellen, dass er, ich weiß nicht mehr, einen Lungenkrebs hat oder irgendwie so einen Krebstest vorlegen, ob die Lunge in Ordnung ist. Und ich habe daraufhin einen Tweet geschrieben und habe gesagt, jetzt noch den Haartest vom Strache und dann ist alles in Ordnung. Ne? Woraufhin er sich sozusagen zwischen den Zeilen unterstellt bekommen hat, er würde Drogen nehmen und anstatt mich zu klagen, hat er mich herausgefordert zu einem Krux-Test. Und hat gesagt, gut, wir gehen gemeinsam. Ne? Und ich hoffentlich geht es gut und sind dorthin gegangen. Also man kann ja auf sowas auch anders reagieren. Ja? Man muss sich da jetzt auch nicht verhabern und verbrüdern, aber es ist sozusagen, wir haben das sozusagen mit einem Comic Relief, würde man sagen, diese Situation aufgelöst. Ja? Und ich glaube, wir sollten in einer Demokratie gerade die Polizei, die Politik ein bisschen entspannter umgehen, vor allem wenn man in der öffentlichen Arena so austeilt. Und der Herr Holzer, der ist immerhin von der WKStA, wurde ihm der Fall abgenommen, weil er so schlampert ermittelt hat.
Ja. Herr Holzer, nochmal zur Erklärung für die, die jetzt dazugekommen sind, derjenige, der Florian Schäuber geklappt hat.
Was ich ja sehr interessant finde, zum Beispiel auch an diesem Fall, also den Andreas Holzer würde heute nur mehr jemand kennen, der sich halt in irgendeiner Form mit Journalismus beschäftigt und halt in dieser Richtung recherchiert. Also es löst ja sowas dann auch wieder den sogenannten Streisand-Effekt aus, weil es gibt wieder mehrere Artikel, die den Namen Andreas Holzer mit Untätigkeit in Verbindung setzen, weil eben über diesen Prozess berichtet wird. Also ein bisschen gibt es da schon für den Satiriker die Genugtuung, dass es dann irgendwie auf einen zurückkommt, wenn man da nicht locker lässt und wenn man irgendwie nicht die Coolness hat, das anders zu lösen. Das beruhigt ein bisschen.
Sie widersprechen?
Also wie gesagt, ich meine klar, man sitzt dann immer auf der anderen Seite teilweise wie eine beleidigte Leberwurst, obwohl man ordentlich austeilt. Ne? Und natürlich muss man auch aushalten, dass da oder dort für jemanden eine Persönlichkeitsgrenze überschritten wurde, die er sich nicht gefallen lässt. Und das muss man halt aushalten und darf dann nicht umgekehrt den als wehleidig bezeichnen, wenn man selber wehleidig reagiert. Also ich glaube, man muss sich auf beiden Seiten, muss man ein bisschen da oder dort vielleicht ein bisschen menschlicher wieder miteinander umgehen. Und ich glaube, das haben wir verlernt. Es geht viel zu sehr auf die persönliche, tiefste Ebene oft. Und das ist grausig.
Ja, aber das hat mitunter auch, sag ich mal, ein Ziel. Also wenn ich jetzt irgendjemanden politisch framen will, weil er einfach Satiriker oder Künstler ist und der taugt man nicht, also verorte ich ihn parteipolitisch und sage, das ist mein Feind. Also das kann ja auch eine Absicht verfolgen, da geht es ja nicht immer um Beleidigung.
Gut, das nehme ich jetzt aus
dem Munde des ehemaligen Richters.
Das muss in beide Richtungen gelten. Man kann nicht sagen, der Politiker muss es aushalten. Und der Satiriker aber nicht.
Da muss ich jetzt wirklich widersprechen. Entschuldigung.
Aber das ist jetzt genau das, was zum Ausdruck gebracht worden ist.
Der Satiriker ist ein Künstler, der auf der Bühne steht und sozusagen einen Spott übt. Und der Politiker ist der die Macht anvertraut hat. Der Politiker ist sozusagen der König und der Satiriker ist der Hofnarr. Und der König soll den Hofnarren nicht in den Kerker treten, sondern umgekehrt, der Hofnarr darf den König verspotten. Und wenn wir das jetzt umdrehen und sagen, aber der Satiriker, der muss nach den gleichen Grundsätzen gemessen werden wie der die Macht hat und der vom Satiriker in seiner Macht kontrolliert wird, dann verkehren wir die Verhältnisse. Und das ist das, was mit dem Schäuber passiert. Der Schäuber hat dem Holzer keinen Amtsmissbrauch vorgeworfen, sondern der hat ihm unter anderem vorgeworfen,
lassen wir Schäuber jetzt bitte zum Abschluss bringen.
Aber das ist wichtig, das ist ja auch eine Machtkritik. Mhm. Ja, das ist ja eine Kritik an einem Mächtigen, an jemanden, der Staatsgewalt ausübt.
Und es gibt ein eindeutiges Machtgefälle in diesem Fall.
Da gibt es ein Machtgefälle und der Schäuber ist ein Satiriker und nicht jemand, der Macht hat, institutionelle Macht. Und wenn wir das jetzt umdrehen, und darum bin ich da ganz anderer Meinung, ich finde, als ORF-Vertreterin sollten Sie das auch viel, viel stärker betonen, weil Sie stehen nämlich pro Meinungsfreiheit. Und wenn wir jetzt anfangen zu sagen, naja, das muss man schon verstehen und so... Ich bin da ganz anderer Meinung.
Nein, aber wenn Sie eine Lanze brechen, völlig zu Recht, dass wir, bevor alle irgendwie zum Kadi rennen, das Gespräch und versuchen, auch irgendwie Dinge zu lösen, dann ist das ja genau der Punkt. Aber dann sollten beide Seiten bereit sein,
Dinge zu lösen. Bei aller Wertschätzung, wir reden immer vom Rechtsstaat. Ne? Also ein Gericht hat jetzt einmal ein nicht rechtskräftiges, aber ein erstinstanzliches Urteil gesprochen. Also sollten wir auch respektieren, bei aller Kritik.
Ich möchte die Diskussion an der Stelle jetzt zum Urteil von Florian Schäuber abschließen. Ich möchte mich einen weiteren Aspekt beleuchten, den wir auch angekündigt haben, nämlich, dass sich Kritik mit Kritik ja nicht nur die politische Satire, sondern auch die politische Berichterstattung konfrontiert sieht. Das besonders jetzt im Wahljahr. Und wir haben ja einen Ausschnitt vorbereitet von FPÖ-Chef Herbert Kickl beim Aschermittwoch, bei seiner Aschermittwoch-Rede, wo er dem ORF die Objektivität abspricht. Bitte.
Jeden Abend sitzen da irgendwelche Waschreinen und waschechten Antidemokraten im Studio. Zwischendurch mischt man ein paar schwarze, falsche 50er eine. Ein paar Berufsbetroffene, und da rede ich noch gar nicht von den politischen Selbstdarstellern, die man Moderatoren nennt im ORF. Soll nur einer sagen, dass der ORF seinem objektiven Informationsauftrag nicht nachkommt bei dem Angebot?
Frau Greuß-Horowitz, wie reagieren Sie im ORF auf solche Angriffe? Naja, dass wir auf der einen Seite im ORF das klar zurückweisen und sagen, selbstverständlich berichten wir objektiv. Objektivität heißt ja nicht, dass es immer allen gleichermaßen gefallen muss, ja, sondern dass wir ausgewogen und dass wir äquidistant berichten. Dass der ORF jetzt auch in Vorwahlkampfzeiten noch lieber als sonst als Reibebaum zur Verfügung steht, das nehmen wir ein bisschen zur Kenntnis. Ehrlicherweise, was mich am meisten, vielleicht nicht am meisten, aber was mich sehr daran stört, ist, dass oft vergessen wird, dass da 3000 Leute, ja, keine Großverdiener, normale Mitarbeitende in einem Medienunternehmen hackeln, das Beste machen wollen und sich überall ausrichten lassen müssen, dass sie keinen guten Job machen. Das ist nicht fair. Und das darf man in dieser ganzen Diskussion nicht vergessen, dass diese Pauschalurteile tatsächlich auch ganz oft die Falschen treffen.
Herr Strache, Sie haben ja ähnliche Vorwürfe erhoben im Jahr 2018 gegen Armin Wolf und haben ein Bild von ihm gepostet mit den Worten: Es gibt einen Ort, an dem Lügen zu Nachrichten werden, das ist der ORF. Es gab dann einen außergerichtlichen Vergleich dazu und Sie haben sich auch dafür entschuldigt. Wenn Sie jetzt diese Aussagen von Herbert Kickl sehen, finden Sie dann diese Aussagen überzogen?
Na, der Aschermittwoch ist ja eine politische Satireveranstaltung in Wahrheit. Und das muss man ja ganz offen sein. Ne? Also der Aschermittwoch ist ja, ich sag, von der CSU in Bayern gegründet worden. Dann irgendwann einmal hat einer meiner Vorgänger, der Jörg Haider, die Überlegung gehabt, das könnte man auch machen. Dann habe ich es 14 Jahre gemacht, jetzt der Herbert Kickl. Das ist natürlich der Tag, wo natürlich satirisch mit Überzeichnung politisch der Konkurrent ins Visier genommen wird. Und diese Überzeichnung hat man ja herausgehört.
Ich möchte kurz Frau Schütz fragen, darf das die Politik sich auch rausnehmen, dass sie überzeichnet an Tagen wie dem Aschermittwoch, wo diese Veranstaltung schon...
Das ist wirklich eine Frage des Umfeldes, nicht? Also du hast ja diese Bierzeltatmosphäre, man erwartet sich das und gerade bei der FPÖ erwartet sich das, glaube ich, auch das Publikum, dass man hier überzeichnet. Aber die Frage ist halt, was für einen Maßstab man dort anlegt. Und bei einer Parteiveranstaltung, da glaube ich, muss man auch für die FPÖ ein bisschen sagen, solange das Ganze nicht in einem strafrechtlich relevanten Form ist, kann ich dort eigentlich sagen, was ich möchte. Wenn Herbert Kickl jetzt aufruft zu irgendeiner Gewalttat oder was auch immer, dann wird es sicher Strafanzeigen geben, wenn er sich in einem Rahmen hält, dass es keine strafrecht relevanten Aussprüche dort gibt, dann kann man das mögen oder man kann sagen, es ist grauenvoll. Man kann auch sagen, man findet es rhetorisch höchst bedenklich und es ist demokratiegefährdend, aber es wird rechtlich keinerlei Konsequenzen haben. Insofern kann das jeder so weit ausnutzen, wie er möchte.
Ich glaube, man muss jetzt mal weg vom Aschermittwoch und sagen, was ist das Ziel der FPÖ oder radikaler Bewegungen, einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk anzugreifen und Journalisten anzugreifen, die ihre Arbeit ordentlich machen. Die wollen ihre eigenen Medien pushen. Der Kickl hat sozusagen sein eigenes Medienreich gegründet. Sie haben, glaube ich, damals 1 Million Follower auf Facebook gehabt. Es gab unzensuriert.at und FPÖ.tv. Ihr habt einen eigenen Medienkosmos aufgebaut, der natürlich genau das ist, was man dem ORF vorwirft, nämlich sozusagen eine Art Parteifunk. Und in Wirklichkeit will die FPÖ natürlich einen Staatsfunk haben, so wie es der Orban hat. Sie haben das in Ibiza ja gesagt. Ich will ein Mediensystem wie der Orban. Das heißt, kontrolliert von der Regierung, keine freien Medien, sondern von oben regiert. Und das ist das, was die FPÖ will. Zum Teil auch die ÖVP wollte. Wahrscheinlich auch ein bisschen die SPÖ, wenn sie ganz durchregieren könnte, hin und wieder will. Und dagegen muss man sich verwehren. Und dagegen muss man sagen, da gibt es ein Objektivitätsgebot, da gibt es einen Öffentlich-Rechtlichen. Und der Öffentlich-Rechtlichen, der gehört den Gebührenzahlern, der gehört nicht den Regierenden. Und deswegen wird er auch nicht budgetfinanziert, sondern gebührenfinanziert, damit er unabhängig ist. Und er muss sich dagegen verteidigen. Und daher ist es auch kein Spaß, was da passiert. Ja?
Ja. Natürlich, ich sage Kritik in alle Richtungen, zum Glück in der Demokratie notwendig und wichtig, dass sie möglich ist, auch gegenüber dem ORF. Ja. Natürlich gibt es ja auch da oder dort immer wieder Verfehlungen, wie heute auch im ORF, wo in seinem Bildmagazin 2022 von der ganzen blauen Regierungsbande gesprochen wurde in diesem ZIP-Magazin und es dann auch eine Verurteilung gegeben hat vor dem Handelsgericht. Und natürlich nicht nur wegen Unterlassung, sondern natürlich ist da auch das Objektivitätsgebot nicht gelebt worden. Und natürlich sehen das Menschen und nehmen das Menschen wahr. Das ist jetzt nur ein Beispiel und natürlich gibt es dann Unzufriedenheit, Kritik. Der Peter Westenthaler hat die jetzt geäußert als zukünftiger Stiftungsrat, hat damit eine öffentliche Debatte angestoßen. Ist auch gut so und ich glaube, der ORF kann das aushalten. Ja, wichtig ist, dass man debattiert darüber.
Herr Klenk, ich möchte die Frau Kreuz-Horowitz regieren lassen, weil es direkt der ORF auch angegriffen hat.
Wir haben ja ein Orban-System auch im ORF, wenn ich mir die Betriebsratswahlen anschaue. Nur halt auf der anderen Seite. Na, also ganz kurz, wenn ich heute bei Betriebsratswahlen sehe, dass die rote und die grüne Fraktion zusammen quasi weit über 80% hat, dann ist das nicht der Querschnitt der Gesellschaft bei einer Wahl. Und dann hat man den Eindruck, das ist schon ein gewisser Überhang einer gewissen politischen Klientel, die dort tätig ist.
Das vermischen Sie jetzt mit seinem Bild.
Nein, aber das zeigt ja eine gewisse Blase. Ja? Und von dieser Medienblase sollte man vielleicht schon auch einmal durchaus selbstkritisch ausreflektieren.
Ich würde gerne Frau Kreuz-Horowitz darauf
hinweisen. Ja, weil es ist eine Unterstellung. Ja, und dass bei uns auch in der journalistischen Berichterstattung ab und zu ein Fehler passiert, das ist unbestritten. Ja, es sagt ja niemand, jeder Satz, der im ORF gesagt wird, in jeder Sendung, das ist immer gut und nur nicht kritisieren. Das Gegenteil ist der Fall. Aber es ist nicht mit Absicht, es ist keine Propaganda, es ist nicht unobjektiv, es stimmt einfach nicht. Das merkt man auch daran, dass hier ein Beispiel, das durchaus 2 Jahre zurückliegt. Wir senden auf 4 Sendern, was weiß ich, wie viele Radiokanälen online rund um die Uhr. Und da gibt es jetzt ein Beispiel, wo tatsächlich ein Fehler passiert ist, der uns leid tut. Wir versuchen da auch eine entsprechende Fehlerkultur im ORF zu haben. Wir werden da sicher nicht diskutieren, dass das eh anders gemeint war. Das ist erledigt. Ja. Aber da, was mich jetzt das vielleicht noch, um es allgemeiner einzuordnen, und kurz den Schlenkerer auch zur Satire und zu den Slap-Klagen nochmal zu machen. Ich glaube, dass das wichtige Diskussionen sind, die wir führen, dass man die auch führen muss.
dass der ORF vor dem Untergang steht, dass wir mit Slap-Klagen eingedeckt werden und was weiß ich, ist einfach nicht richtig.
Das habe ich nicht auf den ORF bezogen.
Nein, Sinn. Es gibt keine einzige Slap-Klage im ORF. Ja.
Und, habe ich nicht gesagt. Sorry.
Ja, aber es ist kein Phänomen. Ja. Und man sagt, das bedroht jetzt...
Aber es beginnt... der Finanzminister Blümel klagt an Pensionisten, der auf Twitter schreibt, die ÖVP ist korrupt. Und verliert es, der gewinnt es an in der ersten Instanz. Irgendein Pensionist. Die ÖVP ist korrupt. Die zahlt Korruptionsbeiträge zurück. Nee, Entschuldigung, der Krasse hat 8 Jahre gekriegt, nicht rechtskräftig, der Straße ist in Evengangen.
Der sagt etwas,
dass man objektiv nachweisen kann.
Sie sehen diese
Verurteilung. So, und der wird verurteilt dafür. Ja. Und das ist das, was man meint mit Zweckung. Das hat natürlich eine Wirkung auf die Leute. Darf ich das noch sagen? Werde ich dann verurteilt? Muss ich dann Kosten tragen? Und das ist eine Tendenz, da muss man sehr früh einen Stopp
machen. Aber die Frau Schütz,
was man beim ORF schon anschauen muss, natürlich ist der ORF, und das ist ja auch aus dem ORF-Gesetz ersichtlich, ein hochpolitisch besetztes Gremium. Der Stiftungsrat im ORF ist einfach ex lege politisch besetzt. Wir haben jetzt dieser Verfassungsgerichtshof-Entscheid, wonach eben weniger Mitglieder aus dem BKA kommen dürfen, sondern mehr aus dem Publikumsrat. Aber all das geht, daran sieht man ja, dass der ORF einfach sehr politisch besetzt ist. So, jetzt habe ich einen außer Streit gestellterweise.
Nein, der ORF ist nicht politisch besetzt.
Aber der Stiftungsrat ist einfach von den Bundesländern
der Landeshauptmannsgremium.
Naja, aber wer wählt dann den General?
Nein, das kann man aber nicht vermischen. Also man kann nicht sagen, der ORF muss politisch
sein. Naja, die Generaldirektoren hatten ja auch eine politische Vergangenheit.
Lassen Sie Frau Schütz mal Ihren Gedanken ausführen.
Also ich gebe wieder nicht, also in meiner Meinung ist der Stiftungsrat des ORFs sehr politisch besetzt.
Aber das ist nicht die Sendung.
Lassen Sie den Satz zu Ende führen und dann können Sie ergänzen.
Aber schauen Sie mir mal kurz zu, bitte. Der Stiftungsrat ist in meiner Welt politisch besetzt, in Ihrer vielleicht nicht. Und dann haben wir noch eine Subventionierung des ORFs mit 700 Millionen Euro pro Jahr. Und dann frage ich mich schon, ob man nicht einfach mal anfangen sollte, den öffentlich-rechtlichen Auftrag ein bisschen stärker wahrzunehmen und ein bisschen weniger Dinge zu machen, die vielleicht auch die Privaten ganz gut erfüllen könnten.
Bitte, Frau Kreuz-Horowitz. Ja, also ich glaube, dass man einfach dem ORF eine politische Besetzung unterstellt, da muss man schon aufpassen,
wie es ankommt. Der Stiftungsrat ist politisch besetzt. Nicht aus einer bestimmten Richtung, der ist ex lege politisch besetzt, aber er entscheidet über die Personalentscheidungen.
Nein, das macht der Generaldirektor.
Ja, aber woher kommt denn der Generaldirektor? Wer bestellt denn den Generaldirektor?
Ja, aber, es geht ja um die Frage, ja, und selbst wenn es eine politische Besetzung ist, ist es eine breite politische Besetzung.
Ja, das kommt eben darauf an. Es ist aufgeteilt zwischen Bundesländer, Bundesregierung, Betriebsrat.
Es geht ja darum, ob der ORF unabhängig und äquidistant berichten kann. Ja, und auch wenn viele gerne hätten, dass das nicht möglich ist, es ist möglich.
Aber die Bevölkerung hat zurzeit ein anderes Stimmungsbild zum Teil. Das muss man schon ehrlich sagen.
Aber über Jahrzehnte lange gewachsene Seilschaften, die es natürlich auch dort gibt und ehemalige Generaldirektoren wie Rabitz, die eine parteipolitische Vergangenheit hatten und auch Personalbesetzungen gemacht haben und auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Personalabsprachen dort stattgefunden haben. Auch der Peter Westenthal hat, glaube ich, sogar damals das Zünglein an der Waage im Hintergrund für die Wahl des Generaldirektors möglich gemacht.
Herr Strache, Sie also, selbst,
das ist natürlich der Schale Beigeschmack.
Aber Herr Strache, Sie selbst haben den Herrn Schromm geschrieben und sich beschwert über die Berichterstattung.
Herr Schromm,
damaliger Chefredakteur, der hat deswegen seinen Job verloren, weil ich finde das ja wirklich lustig, das ist ja fast schon Satire, dass Sie jetzt da sitzen und sagen, da gibt es eine politische Einflussnahme und selber haben es beim Chefredakteur Einfluss genommen.
Genau der Punkt, das Kriminalamt hat bei mir und auch die Staatsanwaltschaft festgestellt, dass ich nicht interveniert habe, nie. Nie gegenüber Medien interveniert habe. Bei keiner Zeitung, bei keinem ORF, niemals. Und deshalb tun Sie jetzt dem Herrn Schromm und mir nachweislich Unrecht. Weil da haben sogar alle Verfahrensergebnisse ergeben. Im Unterschied zu anderen Parteien hat der Strache nie interveniert. Und das ist schön, wenn man das sogar amtlich hat, ja, von Ermittlungsbehörden.
Gut, ich möchte jetzt ganz abschließend noch fragen, weil es mehrfach schon angesprochen wurde, dass Peter Westenthaler jetzt nominiert wurde von der FPÖ für den Stiftungsrat und jetzt auch schon in ersten Interviews sagt, was er vorhat oder weil er glaubt, dass er sich weiterentwickeln wird. Er sagt, die nächste Regierung, egal wer sie ist, muss ein neues ORF-Gesetz machen mit so vielen Änderungen, dass auch das Management neu gewählt wird. Es wird eine Neuwahl im ORF geben, spätestens in 15 Monaten. Gehen Sie davon aus, dass das so schnell kommen wird?
Also ich würde jetzt nicht den Herrn Westenthaler als Wahrsager hernehmen. Ich habe eine Mini-Geschichte mit ihm, weil ich bin, das war vor, keine Ahnung, 3-4 Jahren öfter mal an einem Wohnhaus vorbeigefahren, wo sein Gesicht drauf montiert war. Also entweder war das eine besondere Fassadenbehübschung oder eine Firma von ihm hat das Wohnhaus gebaut und es war ein schönes Wohnhaus. Also ich weiß jetzt nicht, warum er Stiftungsrat werden muss, wenn er so tolle Häuser bauen kann, weil ich glaube, wir würden eher mehr Wohnraum brauchen als seine Kommentare.
Frau Gross-Heuritz, da frage ich Sie noch, machen Sie sich ob dieser Drohgebärden Sorgen?
Nein.
Ein klares Nein.
Nein, ich glaube, man sollte sich schon Sorgen machen, weil es eine Diskursverschiebung ist. Weil es natürlich eine Verschiebung ist. Wir reden jetzt die ganze Zeit über Peter Westenthaler. Ja? Peter Westenthaler hat eine Vergangenheit, die kann man googeln und die kann man nachlesen. Und dann weiß man ungefähr, wes Geisteskind der Herr Westenthaler ist. Und wir reden jetzt darüber, ob der Armin Wolf ein guter Journalist ist und ob der ORF eine neue Führung braucht. Und das verschiebt natürlich was in der Diskussion. Wir sollten in den Zeiten, wo wir niedergeballert werden von sozialen Medienunternehmen, die sozusagen unsere Aufmerksamkeit nehmen und uns gegeneinander aufhetzen, wo wir, ich zitiere jetzt den Thomas Schmidt und die Sabine Beinschaft, bestechende private Boulevardmedien haben, die Politikern Vorteile bieten dafür, dass sie Inserate kriegen, froh sind, dass wir sowas haben wie einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss sich sozusagen standfest hinstellen und diese Meinungsfreiheit bis zum kleinsten Kabarettisten verteidigen gegen die Zudringlichkeiten der Politik. Weil die Politik will natürlich am Godel grault werden. Das verstehe ich. Ja. Wenn ich Politiker wäre, wäre ich auch gern, dass man mehr das Godel grault.
Aber ein Auftrag, den wir im Privatsender auch nachkommen wollen. Wir sind jetzt leider am Ende der Zeit angekommen. Ich bedanke mich für die durchaus spannende und lebhafte Diskussion. Sie können die ganze Sendung noch nachschauen auf unserem Superstreamer Join. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke.